Tor.
It must be a goal.
Kein Tor.
He's not given it.
Der Ball prallt von der Querlatte ab. Das war wieder Glück.
I thought that hit the bar and went in.
Der Ball schien im Netz.
I'm not certain. Yes, it's given. It's given. England are in the lead.
Nein. Der Linienrichter gibt Tor, er hat den Ball im Netz gesehen.
Ja, bis heute umstritten, das sogenannte Wembley-Tor 1966. Und dieses Tor und die Fußball-WM spielt eine wichtige Rolle gleich im Schluss unserer Lesung Fluchtnovelle, siebte und letzte Folge gleich. Auch eine Hauptrolle hat das Gewandhausorchester Leipzig. Zwei junge Menschen, die um der Liebe willen alles aufs Spiel setzen. Um sie geht's in der Fluchtnovelle von Thomas Stressle. 1966 ist das Liebespaar Anfang 20. Sie ist Bürgerin der DDR und er ist Schweizer. Ihre Republikflucht wurde sorgfältig geplant. Sie haben sich in Prag getroffen. Ausgestattet mit einem gefälschten Schweizer Pass konnte sie sozusagen einreisen. Nun warten sie auf ihren gemeinsamen Flug zurück in die Schweiz. Die Anspannung ist immer noch groß. Mit ihnen warten Musiker des Orchesters des Gewandhauses Leipzig auf ihren Abflug zu ihrer Südamerika-Tournee. Es ist die Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft in England, in deren Verlauf das berühmte Wembley-Tor fällt. Hören Sie den Schluss der Fluchtnovelle.
In der 80. Minute wurde der sowjetische Torhüter Lew Jaschin ernsthaft geprüft, als er einen Nachschuss aus dem Gewühl heraus hielt. Für einen kurzen Moment kam am Flughafen Prag noch einmal Hoffnung auf.
Großer Erfolg des Bach-Orchesters. Prag, ADN. Ein großartiges Musikerlebnis war das Konzert des Leipziger Bachorchesters des Gewandhauses in der St. Niklas-Kirche in Prag. Zu den Konzertgästen gehörten die Botschafter aller sozialistischen Staaten sowie der in der CSSR vertretenen lateinamerikanischen Länder. Ferner waren Diplomaten aus der WAR, aus Syrien, Kambodscha und zahlreichen anderen Staaten, leitende Mitarbeiter des tschechoslowakischen Kulturministeriums sowie Touristen aus Großbritannien und Frankreich erschienen. Das Bachorchester trat danach eine fast dreiwöchige Tournee durch Chile, Argentinien, Uruguay und Brasilien an. Neues Deutschland, 20. Juli 1966.
Call for passengers traveling to Zurich. Your flight SR471 is now ready for boarding. Please proceed to the gate.
Sie blieben noch einen Augenblick sitzen, um sich nicht vorzudrängen, und stellten sich dann in die Schlange. Beim Gate wurden nicht nur die Tickets, sondern auch die Pässe noch einmal kontrolliert. Sie hielten beide ihre roten Schweizer Pässe gut sichtbar in den Händen, um sie sofort vorweisen zu können. Als einer der Beamten dies durch die Schlange hindurch sah, winkte er ihnen zu und bedeutete ihnen, an den anderen vorbei nach vorne zu kommen. Was hatte er vor? Sie wollten eigentlich ganz unauffällig einsteigen, wie alle anderen auch. Sie sahen sich an und zögerten. Die umstehenden Musiker, die meisten weiter vorne in der Schlange, hatten das Zeichen ebenfalls bemerkt und schauten zu ihnen. Dann traten sie zur Seite und machten Platz. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als der Aufforderung nachzukommen und durch das Orchesterspalier nach vorne zu gehen. Dort wurden sie von dem Beamten empfangen. Er wollte ihre Tickets und Pässe sehen, blickte hinein, fand alles in Ordnung, gab sie wieder zurück und machte den Weg frei. Sie gingen weiter zum Bus, der draußen auf die Passagiere wartete. Dann saßen sie im Flugzeug auf ihren Plätzen. Jetzt musste es nur noch abheben. Endstand in Sunderland 1:0.
Vollendet ist das Verbrechen, wenn die ausgeschleuste Person sich im Ausland befindet.
25. Im eisernen Zeit. Endlich rufst du an. Es ging nicht früher, entschuldige. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Du wusstest doch, dass ich unterwegs war. Bist du wieder zu Hause? Nein. Sie atmete tief durch. Ich bin in Zürich. Am anderen Ende der Leitung wurde es still. Mutter, ich bin gestern Abend mit dem Flugzeug von Prag nach Zürich geflogen. Stille, nur ab und zu ein Rauschen. Nach Zürich? Ich konnte es dir nicht vorher sagen. Du hättest dir zu viele Sorgen gemacht und das wollte ich nicht. Sie machte eine Pause und wartete, bis vom anderen Ende etwas kam. Mit dem Flugzeug? Ja, es bestand keine Lebensgefahr. Wie bist du denn da reingekommen? Das kann ich dir doch nicht am Telefon erzählen. Wir werden bestimmt abgehört. Schweigen. Und jetzt? Bleibst du dort? Was denkst du? Ich kann nicht zurückkommen. Sie würden mich sofort verhaften. Für immer? Mutter, ich kann nicht mehr zurück. Vom anderen Ende der Leitung kamen leise Geräusche, die nicht recht zu deuten waren. Aber bald kannst du hierher kommen. Sie hoffte, das würde sie ein wenig trösten. In ein paar Jahren wirst du pensioniert, dann darfst du dich frei bewegen und kannst uns besuchen. Das dauert nicht mehr lange. Es half nichts. Sie wussten beide, wie lange das noch dauern würde. Das wird schön. Auch das half nichts. Sie wusste nicht mehr, was sie sagen sollte und verstummte ebenfalls. Ihr hättet euch auch hier ein Leben aufbauen können. Ja, aber das wollten wir nicht. Beide nicht. Dann wären wir zusammengeblieben. Wieder entstand eine Pause, diesmal eine längere. Weißt du, sie stockte. Zuerst dein Vater und jetzt du. Das war der Satz, vor dem sie sich am meisten gefürchtet hatte. Wenigstens klang er nicht vorwurfsvoll, aber mehr als verzweifelt. Und es gab darauf keine Antwort, nur das Gefühl der Schuld.
Bach-Orchester zurück. Berlin, ADN. Nach überragenden Erfolgen bei seiner Konzerttournee durch Lateinamerika kehrte das Bach-Orchester des Leipziger Gewandhauses unter der Leitung von Nationalpreisträger Professor Gerhard Bosse am Freitag in die DDR zurück. Die Künstler aus Leipzig waren bei ihren 13 Auftritten in Chile, Uruguay, Argentinien und Brasilien und zuvor in Prag stürmisch gefeiert worden. Die Kritiker hoben einhellig die Weltgeltung des DDR-Orchesters hervor. Neues Deutschland, 15. August 1966.
Zürich im Hochsommer, 2. Juli-Hälfte. Wenn die Häuser aufgeheizt sind und das Leben endlich den ganzen Tag und die ganze Nacht im Freien stattfindet. Wenn die Stadt für einige Wochen nahezu entvölkert ist, weil sich alle in die Berge oder in den Süden verabschiedet haben. Wenn viele Läden und Restaurants geschlossen sind, man sich aber am Wasser und auf den Wiesen tummelt. Sie wohnten im eisernen Zeit, ihrer ersten gemeinsamen Adresse, einer zunächst steil ansteigenden und dann abflachenden, von vielen Bäumen gesäumten Quartierstraße in der Nähe des Schaffhauserplatzes, in einer Siedlung, die in den 20er Jahren in der Form einer Gartenstadtanlage erbaut worden war. Der Name der Straße selbst leitet sich her von einer altertümlichen Verwendung des Wortes Zeit. Das Zeit im Sinne von Uhr oder Wanduhr. Am unteren Ende der Straße hatte ein Hausbesitzer im frühen 19. Jahrhundert zum Zeichen seines Wohlstands eine weithin sichtbare metallene Sonnenuhr an der Fassade anbringen lassen. Nach der Landung in Kloten waren sie mit dem Bus vom Flughafen zum Hauptbahnhof gefahren. Dort beginnt die Bahnhofstraße, breit und gerade, nur mit einem kleinen Knick in der Mitte. Die teuerste Adresse in Zürich. Eine kapitalistische Flaniermeile, Schaufenster an Schaufenster, mit alteingesessenen Läden und großen Warenhäusern, mit Geschäften für Uhren und Schmuck, mit Boutiquen und Banken. Sie gingen die Bahnhofsstraße hinunter bis zum Paradeplatz und von dort zum Bürkliplatz, wo die Stadt sich öffnet und den Blick freigibt auf den See.
26. Neue Geschichten.
Ja, wenn du so willst, fängt hier eine neue Geschichte an.
Zum Beispiel die, plötzlich in einer vollkommen unbekannten Welt zu stehen. Zumindest habe ich sie nicht verstanden.
In einem völlig andersartigen System. Wir wussten, wie wenig wir uns kannten und dass wir deshalb ein Risiko eingingen. Das war für uns immer klar.
Es gab ja auch das Risiko der Abhängigkeit. Da ich Zeugnisse in der Tasche hatte, die vermutlich nichts wert waren.
Wobei ich selbst auch noch kein Auskommen hatte.
Ich konnte aber bald Tritt fassen. Zuerst bei den Eltern.
In der Ostschweiz, einer sehr katholischen Gegend, war es nicht einfach, aus heiterem Himmel mit einer Frau dazustehen, die erstens Deutsche war und zweitens aus dem Osten kam.
Sie hatten ja auch nichts gewusst.
Und sich etwas anderes für mich vorgestellt.
Eine Schweizerin aus der Region.
Es war schäbig, wie sie sich verhielten. Sie haben mir die finanzielle Unterstützung gestrichen. Ab sofort sollten wir auf eigenen Beinen stehen.
Aber es ging dann schon. Gleich nach meiner Ankunft in der Schweiz musste ich mir neue Papiere besorgen, da ich ja meine alten Ausweise vernichtet hatte. Also bin ich mit dem gefälschten Pass über die Grenze zwischen der Schweiz und der BRD gefahren und weiter ins Aufnahmelager Gießen. Dorthin mussten alle, die aus der DDR geflohen waren und neue Ausweise benötigten. Als Gegenleistung hatte man genau Auskunft zu geben über die Verhältnisse im Osten. Die Verhöre führten Amerikaner, Engländer und Franzosen. In meinem Fall waren sie besonders darauf aus, alles über eine russische Militärkaserne in Dresden zu erfahren, neben der ich gewohnt hatte. Ich merkte aber bald, dass sie darüber sehr genau im Bild waren und viel mehr wussten, als ich ihnen hätte sagen können. Und je mehr man preisgab, desto mehr fragten sie nach. Um die Angelegenheit nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen, stellte ich mich so dumm wie möglich. Aber die Verhöre dauerten trotzdem lange. Auch wollten sie sehr genau wissen, wie ich in den Westen gekommen war, welchen Weg ich genommen und welche Mittel ich angewandt hatte. Wiederum stellte ich mich unwissend und sagte nur das Nötigste. Mit der Begründung, ich sei in der Fluchtplanung selbst gar nicht beteiligt gewesen und wüsste über die Details nicht Bescheid, das hätte alles mein Mann gemacht. Die Zustände im Lager waren entwürdigend. Wir durften beispielsweise nur in Begleitung hinaus. Sie gaben uns Gutscheine, mit denen wir uns in der Stadt etwas kaufen konnten. Dort achtete die Begleitung darauf, dass wir die Gutscheine nicht für unnütze Dinge verschwendeten. Offensichtlich traute man uns nicht zu, dass wir damit umgehen können. Mit mir im Zimmer war eine etwas verwirrte Frau, die, wie sie behauptete, bei einem Spaziergang durch dummen Zufall oder unendliches Glück über einen verminten Grenzabschnitt in den Westen gelangt war. Ich verbrachte 3 oder 4 Tage im Lager, bis ich beim Kommandanten Protest gegen dieses Festhalten einlegte und meine Entlassung forderte. Sie gaben mir daraufhin die Erlaubnis, in ein Hotel in der Stadt zu ziehen. Wenig später bekam ich die neuen Papiere und durfte wieder abreisen. Meine Mutter in der DDR wurde zum Verhör vorgeladen. Mehrfach. Von der Polizei und von der Kreisleitung der Schule, an der sie arbeitete. Es gab auch eine Hausdurchsuchung, von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Doch es wurde nichts beschlagnahmt.
Gut, dass sie nicht eingeweiht war.
Sie fanden trotzdem einen Weg, sich an ihr für mich zu rächen. Sie durfte die Stelle als Schulleiterin, die ihr schon versprochen war, nicht antreten.
Und deine Freundin?
Für sie war es besonders heikel. Natürlich wurde auch sie vernommen, schaffte es aber, sich nichts anmerken zu lassen. Sie zeigte sich überrascht und schien richtig gehend verärgert über den Schritt ihrer Freundin, von dem sie nichts gewusst habe.
Und dann war da noch der Dozent.
Ach, das war eine Dummheit von mir. Beim Verlassen des Zimmers in Dresden habe ich auf dem Tisch ein Testat liegen lassen, in dem mir mein Dozent für Marxismus-Leninismus Staatstreue bescheinigte. Moralische Schwächen wurden nicht festgestellt. Das Testat war erst wenige Tage zuvor eingetroffen und lag noch rum.
Und nicht zu vergessen die Geschichten, die aus unserer Verbindung überhaupt erst hervorgegangen sind. Die Kinder.
Die Kinder. Ach, das führt zu weit jetzt. Aber der Mann, der mich für Frau Amrain hielt, ist mir bis heute ein Rätsel. Für mich der größte Schreckensmoment. Da dachte ich, sie wussten längst Bescheid und schlagen nun zu.
Aber sicher noch die Geschichte, wie es war, eines Tages in die DDR zurückzukehren.
1972 stand plötzlich in der Zeitung, die DDR habe zum 23. Jahrestag ihrer Staatsgründung sämtliche Republikflüchtige amnestiert, die vor Ende 1971 das Land verlassen hatten. Als Geste des guten Willens im Vorfeld des deutsch-deutschen Grundlagenvertrages.
Straffrei gestellt und aus der Staatsbürgerschaft entlassen.
Es war mir gar nicht bewusst, dass ich noch als Staatsbürgerin galt. Ich hatte solche Angst, wollte aber unbedingt hinfahren, um meine Leute wiederzusehen, allen voran meine Mutter. Und meine Freundin, die ja auch noch den dicken Umschlag für mich aufbewahrte.
Die Nachricht stand überall, aber durfte man ihr trauen. Es konnte auch eine Falle sein.
Wir warteten ab.
Und trafen alle möglichen Abklärungen.
Meine Mutter erkundigte sich bei der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft in Karl-Marx-Stadt und erfuhr, es bestehe keine Gefahr, da das Ermittlungsverfahren eingestellt und der Haftbefehl aufgehoben sei.
Wir riefen bei der DDR-Handelsmission in Zürich und bei der DDR-Botschaft in Bern an, wo es hieß, wenn wir ein Visum bekämen, bedeutet dies, dass nichts gegen uns vorliege.
Beim Konsulat der BRD in Zürich war man sehr unhöflich und meinte bloß, es seien keine Fälle bekannt, wo Verhaftungen stattgefunden hätten, und wünschte uns eine gute Reise.
Das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen bestätigte, bis jetzt halte sich die DDR an ihre Versprechen.
Und eine Bekannte, die auch geflohen war, sagte am Telefon, sie sei bereits wieder drüben gewesen und habe keine Probleme gekriegt.
Nur das Außendepartement in Bern vermeldete, man habe keine Erfahrung mit DDR-Flüchtlingen und übernehme keinerlei Verantwortung.
So ließen wir einige Zeit verstreichen.
Bis wir uns halbwegs sicher waren.
Und überquerten dann wieder die Grenze.
Diesmal mit dem Auto.
Grenzübergang Hirschberg bei Hof.
Taghell erleuchtet, mitten in der Nacht.
Zurück und hinein.
Aus der entgegengesetzten Richtung.
27. Jahrestag. Großmutter hielt sich zurück. Meine Mutter war dagegen, aber mein Vater ließ sich nicht abbringen. Der Fernseher wurde eingeschaltet. Wir saßen beim Frühstück, es war der Morgen des 7. Oktober 1989. Auf dem Bildschirm sah man einen Festredner. Die offiziellen Feierlichkeiten aus Anlass des 40. und letzten Jahrestags der Gründung der DDR schienen bereits begonnen zu haben. Ich war enttäuscht. Insgeheim hatte ich auf einen prunkvollen Aufzug gehofft, wie ich ihn aus der Schweiz nicht kannte, mit bunten Wimpeln und stolzen Fahnen, mit Soldaten im Stechschritt und fröhlichen Jugendlichen in meinem Alter, mit zufrieden winkenden Parteivorsitzenden oben auf der Tribüne und kraftstrotzender Militärkarawane unten auf der Prachtstraße der Republik. Stattdessen sah ich einen angestrengt aufgeräumten Redner, dessen Loblied auf die Errungenschaften des jubilierenden Staatsgebildes nur schwer zu verstehen waren, da er andauernd die Silben verschluckte. Als müsse er gar nicht mehr deutlich aussprechen, was die Anwesenden eh schon wussten oder längst nicht mehr hören wollten. Während meine Großmutter sich in die Küche verzog und meine Mutter ihr nur allzu hilfsbereit hinterhereilte, blickte mein Vater erst neugierig und bald schon gelangweilt auf den Bildschirm. Offenbar hatte auch er sich mehr erhofft als einen nuschelnden Greis vor miefiger Kulisse. So saßen wir einige Zeit stumm vor dem Fernseher. Aber noch bevor die anderen aus der Küche zurückkehrten, hatte mein Vater zu mir gesagt, »Lass uns in die Stadt fahren, vielleicht gibt es dort etwas.« Das Frühstück wurde abgekürzt. Als meine Mutter wieder ins Wohnzimmer trat, waren wir bereits am Aufbrechen. »Wir gehen in die Stadt. Wollt ihr mitkommen?« Meine Mutter verzog das Gesicht. Nein, sie wolle nicht mitkommen und Großmutter auch nicht. Die erschien in der Tür und beeilte sich, uns einige Fahrkarten zuzustecken, damit wir uns darum nicht zu kümmern brauchten. Also zogen wir zu zweit los und verließen die Wohnung meiner Großmutter, die in einem Plattenbau in einem Außenquartier von Karl-Marx-Stadt lebte. in einer kleinen Wohnung im Erdgeschoss. So klein, dass wir jeweils mächtig zusammenrücken mussten, wenn wir mit der ganzen Familie zu Besuch waren. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und ich. Das geschah in meiner Kindheit in der Regel einmal im Jahr, meist für ungefähr eine Woche. Dazwischen besuchte uns die Großmutter häufig in der Schweiz. Seit sie das Rentenalter erreicht hatte und als Arbeitskraft uninteressant geworden war, durfte sie ja uneingeschränkt reisen. Wir gingen zuerst die Allee mit den großen Bäumen und den vielen herbstlichen Blättern entlang, an die ich so idyllische Erinnerungen habe, weil ich darin herumstapfen konnte. Bogen dann ab in eine befahrenere, leicht ansteigende Straße, liefen über die sanfte Anhöhe und hinunter zur Haltestelle der Straßenbahn in Richtung Innenstadt. Es waren an diesem Samstagmorgen mehr Menschen und Autos unterwegs als sonst, das war mir schon aufgefallen, kaum dass wir die Wohnung der Großmutter verlassen hatten. An der Haltestelle standen bereits etliche Leute, es kamen weitere hinzu, während wir warteten, und als die Straßenbahn endlich eintraf, war sie schon ziemlich gut gefüllt. Stehend fuhren wir ins Zentrum. Als mir mein Vater durch die Leute hindurch ein Zeichen gab, stiegen wir aus. An der Haltestelle, an der auch die meisten anderen ausstiegen. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war, aber es muss in der Nähe des Kopfes gewesen sein. Ich sah ihn zwischen den Häusern hindurchblicken. An diesem Tag war seine Miene noch strenger als sonst. Unter den Denkmalsaugen tummelten sich die Menschen in unschlüssiger Aufregung. Wir schlenderten ziellos durch die Innenstadt auf unseren gewohnten Wegen. Wir waren ja auch bloß hergekommen, um zu sehen, ob etwas los wäre. Die anderen schienen ebenso wenig ein Ziel zu haben, und dennoch strömten sie alle in eine Richtung, in der sich die Menge zusehends verdichtete. Es war kein geordneter Zug. Eher handelt es sich um einen vielfach sich verzweigenden und wieder zusammenfließenden, dadurch aber stetig anwachsenden Menschenstrom, der sich einen Weg suchte und dort fand, wo er sich ihm bot. Zur Gemeinschaft wurde die fließende Menschenmenge erst, als sie gestaut wurde. Mein Vater und ich hatten uns mittreiben lassen, ohne zu wissen, wo es hinging. Doch nun standen wir plötzlich an. Eine geschlossene Reihe zumeist älterer Männer in Zivil stellte sich uns in den Weg, in Lederjacken gekleidet und mit etwas albernen Helmen auf dem Kopf, in der Hand kleine Stöcke, von denen mir mein Vater später sagte, man nenne sie Totschläger. Hinter uns befand sich die Menge noch immer im Fluss, so dass es vorne zunehmend enger wurde. Wir hatten nicht die Absicht gehabt, uns allzu weit vorzuwagen. Mein Vater hatte mir unterwegs auch immer wieder gesagt, dass wir uns unauffällig benehmen sollten, da wir Klassenfeinde seien, und mich aufgefordert, ihm stets zu folgen. Völlig unvermutet befanden wir uns nun aber weit vorne, sehr weit vorne sogar. Ich konnte den Totschlägern ins Gesicht sehen. Sie zeigten keinerlei Regung, auch dann nicht, wenn sie von anderen in der vordersten Reihe angesprochen wurden. Ansonsten herrschte eine denkwürdige Zurückhaltung. Weder wurden Parolen ausgegeben, noch Plakate in die Höhe gehalten. Die Menge war seltsam schweigsam, ruhig, aber beharrlich. Wie angespannt die Situation war, merkte ich auch daran, dass mein Vater sich nun nicht mehr darauf verließ, dass ich ihm folgte, sondern selbst Acht gab, immer ganz in meiner Nähe zu sein. Kaum hatten sich die Männer in Zivil vor uns aufgebaut, als sich hinter ihnen auch schon Polizisten und Kampfeinheiten formierten, mit besseren Helmen samt Visier ausgestattet und mit großen Schutzschilden und dicken Knüppeln bewaffnet. Noch weiter hinten füllte sich die breite, gerade Straße mit gepanzerten Fahrzeugen in einer langen und immer länger werdenden Kolonne. Dieser gesamte Bereich schien abgesperrt zu sein. Jedenfalls war er beinahe menschenleer. Nur vereinzelt standen einige Uniformierte herum. Es vergingen endlose Minuten, in denen eigentlich gar nichts geschah. Man stand sich gegenüber, mehr nicht. Hier die ungeordnete Menge, die sich, soweit ich sehen konnte, inzwischen nicht mehr bewegte. Dort die aufgereihten Totschlägermänner und Schutzschildträger. Beide Seiten verharrten in ihrem Recht, schienen aber ratlos, wie mit der Situation umzugehen sei, als seien sie ganz unvorbereitet da hineingeraten. Die eine Seite wusste nicht, was sie tun sollte, und die andere wusste nur, dass sie nichts zulassen wollte. Je weniger geschah, desto größer wurde die Spannung. Mein Vater wurde unruhig und zog mich mit sich fort. Wir gehören hier nicht dazu. Gemeinsam kämpften wir uns durch die Menge an den Rand, wo man weniger dicht beieinander stand. Beim Weggehen sah ich einen Mann, der plötzlich zu weinen anfing. In den umliegenden Straßen sah es nun völlig anders aus als vorher. Wenige Leute, viele Uniformierte, kaum mehr Bewegung, überall Absperrungen. Der grimmige Kopf blickte auf einen ausgestorbenen Platz. Die Augen waren leer. Von Staatsgeburtstagsfeierlichkeit keine Spur. Die Straßenbahn fuhr planmäßig. Als wir beim Abendessen wieder im Wohnzimmer saßen und der Fernseher lief, bekam ich doch noch zu sehen, worauf ich am Morgen vergeblich gehofft hatte. Die Bilder vom Fackelzug am Vorabend und von der Militärparade am Vormittag. Genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Doch nun war mein Interesse daran verloren. Ich hatte meine eigenen Bilder im Kopf und wusste von da an, dass ich eines Tages dieses Buch schreiben würde. Denn letztlich ist es ja auch meine Geschichte.
Das war die Fluchtnovelle von Thomas Stressle. Die Lesung, eine Produktion des MDR, des BR und NDR Kultur. Regie Steffen Moratz. Die gesamte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Morgen und übermorgen dann zwei Folgen aus dem Essay Die unaufhörliche Wanderung von Karl Markus Gauss. Gelesen von Michael Rotschopf. Thank you.
DDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Bundesinnenminister Dobrindt hat die islamistische Gruppierung Muslim Interaktiv vereinsrechtlich verboten. Zudem laufen gegen die Vereine Generation Islam und Realität Islam vereinsrechtliche Ermittlungen, so das Ministerium. Aus Berlin Michael Götschenberg.
Seit den frühen Morgenstunden werden Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht, darunter Hamburg, Berlin und Hessen. Die Maßnahmen dienen dem Zweck, weiteres Beweismaterial für das Vereinsverbot zu sichern und die Verbotsverfügung zuzustellen. Muslim Interaktiv sind damit jegliche Aktivitäten verboten, im Internet sowie in der Realwelt. Das Vereinsvermögen wird eingezogen. Grundlage für das Verbot des Bundesinnenministers ist eine umfangreiche Materialsammlung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Ideologisch verfolgt Muslim Interaktiv nach Überzeugung des Bundesinnenministeriums das Ziel, ein islamistisches Kalifat zu errichten. Muslim Interaktiv